Finde heraus, was dir als Gastgeber, Gastgeberin wirklich weiterhilft und meistere damit den Spagat zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit. Willkommen zum Küchenherde-Podcast. Dein Nummer 1 Business-Podcast zu den Themen Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Robotics, Führen und Finden neuer Mitarbeiter und nachhaltiges Gastgeben. Jetzt kommt dein Host, der Digitalisierungsexperte und Impulsgeber Markus Wessel.
Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Ja, schön, dass ihr alle wieder mit an Bord seid und mit mir und meinem Interviewgast heute den Jahresabschluss feiert, den Jahresabschluss einläutet. Und der Küchenherde-Podcast beendet nämlich mit dieser Folge heute die dritte Staffel in 2024 und verabschiedet sich somit in die ganz, ganz kurze Winterpause aber nur. Ja, aber Anfang Januar geht es dann wieder los mit tollen Themen und spannenden Experten. Und heute eine ganz besondere Folge, denn es geht heute nicht darum, wie sonst häufig, es geht nicht darum, Euros für euren Betrieb zu sparen, sondern darum, die größtmögliche Anzahl an Euros von euren Gästen zu bekommen. Also ich gebe euch mal ein kleines Beispiel. Ein Gast kommt zu euch, der bestellt sein Gericht, er bezahlt 22,50 Euro für sein Gericht, er isst, er geht und er ist glücklich. Dieser Gast hätte aber auch 25 Euro für sein Gericht dagelassen. Er hätte gegessen, er wäre gegangen und er wäre glücklich gewesen. Also 25 Euro für das Gericht wären möglich gewesen. Thema Preistoleranz. Wie erkenne ich die Gäste, die noch ein paar Euros mehr dalassen würden und wie spreche ich diese im besten Fall an? Und dafür habe ich heute einen Experten an meiner Seite, den ich vor knapp einem Jahr im Paulaner Gastronomieforum kennenlernen durfte. Thorsten und ich, wir durften nämlich damals vor knapp 600 Gastronomen eine Keynote halten. Das war mega aufregend und mein Gast heute, Professor Dr. Thorsten Olderock. Und Thorsten doziert seit mehr als 20 Jahren an der AKAD Stuttgart und ist Professor für Marketing. Und zusätzlich ist er noch als Keynote-Speaker und Moderator beim Food Service Forum und aber auch quer durch Deutschland unterwegs, ist Gastronomie-Experte und Berater und Initiator des Gastgeberkreises, hat anscheinend 36 Stunden pro Tag zur Verfügung. Und hallo und herzlich willkommen, lieber Thorsten, schön, dass du da bist.
Markus, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ich freue mich riesig, weil ich hing damals echt an deinen Lippen, als wir uns da kennengelernt haben im Gastronomieforum. Du warst der letzte Speaker und das war ein anstrengender Tag. War natürlich auch eine mega Aufregung für mich mit bei. Ich war müde, ich war fix und fertig, ich wollte nach Hause, aber ich habe dich gehört und ich hing an deinen Lippen und ich konnte einfach nicht gehen. Es war witzig, es war informativ, du hast das Publikum mitgenommen. Ich habe viel gelernt und daher freue ich mich richtig heute auf diese Podcast-Folge.
Super, ich mich auch, total.
Lass uns direkt einsteigen. Wie finden wir denn den richtigen, höchstmöglichen Preis für unser Angebot in der Gastronomie?
Also das Erste, was wir uns angucken müssen, ist, dass die Gäste ja sehr unterschiedlich sind. Und ganz, ganz wichtig ist beim Preis nicht beim Produkt zu starten, sondern beim Gast. Ganz so, wie du das eben gerade schon gesagt hast, ja, guck dir den einzelnen Gast an. Versuch zu evaluieren, was der Verzehranlass ist. Warum ist er da? Weil wir als Gäste haben natürlich unterschiedliche Zahlungsbereitschaften für unterschiedliche Verzehranlässe. Mittagessen ist uns weniger wert als vielleicht ein Candlelight-Dinner mit einem Partner der Partnerin. Und das müssen wir eben auf der Karte abbilden. Das heißt, wir müssen möglichst viele unterschiedliche Preise auf der Karte haben für unterschiedliche Anlässe, unterschiedliche Zahlungsbereitschaften, unterschiedliche Zielgruppen. Das heißt, ich sage immer, wenn du eine Karte entwickelst, dann brauchst du zwei Konzepte. Du brauchst ein kulinarisches Konzept, was die Grundlage deiner Gastronomie ist. Ja, das ist deine kulinarische Idee. Aber du brauchst auch eine kaufmännische Idee. Ja, das heißt, nur die linke Seite der Karte zu betrachten reicht nicht, sondern auf der rechten Seite, da spiegelt sich wieder, wer soll das Gericht eigentlich wann, zu welchem Anlass, mit welcher Zahlungsbereitschaft essen. Und wenn du halt feststellst, dass für ein Candlelight-Dinner du ungefähr so viel nimmst wie ein ganz normales Abendessen so mittwochs oder donnerstags, so an den 0815-Tagen, dann läuft da was falsch, weil ein Candlelight-Dinner ist immer mehr wert. Mein Lieblingsbeispiel sind da Hochzeiten. Wenn du dir anguckst, was so das Durchschnittskuvert ist für eine Hochzeit, dann ist das in der Regel dreistellig pro Gast. Das würdest du à la carte nie kriegen, aber als der schönste Tag des Lebens sein soll, ist die Zahlungsbereitschaft entsprechend hoch. Und wenn wir dann eben sagen 160 Euro pro Gast, dann ist das schon okay. Das wäre à la carte absolut undenkbar.
Stelle ich das dann am besten in unterschiedlichen Speisekarten für die unterschiedlichen Tage und Tageszeiten dar?
Nein, du formulierst die Speisekarte so, dass jeder sein anlassgerechtes Gericht findet. Das heißt also, was weiß ich, wenn du eine Fleischkarte hast, dann nimmst du eben die Leute, die einfach nur was essen wollen, eine geringe Zahlungsbereitschaft haben, da hast du dann Preiseinstiegsgerichte drauf. Aber du hast auch das geile Dry-Age-Steak auf der Karte mit den ausgefallenen Beilagen und mit der ausgefallenen Zubereitungsmethode. Und derjenige, der sagte, heute ist ein besonderer Abend, der wird ja nicht bei einem 0815 Rumpsteak hängen bleiben, sondern sich vielleicht eben dann das T-Bone Steak oder irgendetwas Dry-Age oder so etwas gönnen. Das heißt also, die Gäste sollen sich auf deiner Karte orientieren können. Und wichtig ist, dass du dir überlegst, wie lesen deine Gäste eigentlich die Karte? Und die sollen als erstes über die hochpreisigen Gerichte stolpern, ja, so dass derjenige, der bereit ist, das dann zu bezahlen, an den ersten Gerichten, den hochpreisigen Hochdeckungsbeitragsgerichten hängen bleibt. Und diejenigen, die sagen, okay, der Abend ist mir nicht 48 oder Euro oder so etwas wert, die werden ja eh weiterlesen, bis sie eben bei dem Rumpsteak ankommen oder vielleicht beim Chicken oder wo auch immer.
Also von daher Diversität auf der Karte.
Genau, wir brauchen Vielfalt auf der Karte. Auf beiden Seiten, links und rechts, brauchen wir ein Konzept. Das ist ganz wichtig.
Thorsten, du kennst dich mit den Preisen aus und mit der Preissensibilität. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie dein Weg dahin war? Warum kennst du dich mit den Preisen aus? Wie war dein Weg?
Also der Preis ist natürlich das zentrale Marketinginstrument. Ja, wir kennen ja 4 Marketinginstrumente: Werbung, Produkt, Verkauf und eben den Preis. Und der Preis unterscheidet sich fundamental von den anderen 3, nämlich es ist das einzige Marketinginstrument, mit dem wir tatsächlich direkt Geld verdienen können. Und es ist das Marketinginstrument, was mit Abstand am schnellsten wirkt. Und ich will jetzt nicht gegen die sprechen, die sagen, du musst deine Kosten im Griff haben, aber du musst vor allen Dingen auch dein Instrument im Griff haben, um Gäste auszuakquirieren. Das Instrument Preis ist wesentlich mächtiger als jedes andere Kostensenkungsinstrument, weil wenn man mal überlegen, wie viel kannst du eigentlich die Kosten senken, ohne dass es die Qualität beeinflusst, weil Kosten senken, so dass die Qualität leidet, das ist ja 0815, das ist ja billig. Ja, sondern die Kunst beim Kostensparen ist ja immer, effizienter zu werden. Das heißt, gleiches Output bei geringeren Kosten. Das ist aber extrem limitiert. Auf der anderen Seite sich zu überlegen, das, was du gerade gesagt hast, 22, 50, 25 Euro, das klingt erstmal so läppisch, aber das sind 10% im Umsatz und sind wahrscheinlich 30-40% im Deckungsbeitrag 3. Das heißt also, der Hebel, das ist Wahnsinn, ja, die Preise zu optimieren. Ich sage immer, der Unterschied ist, ob du Urlaub in Malente machst oder auf den Malediven. Fängt beides mit M an, aber ist grundsätzlich was anderes. Ja, das heißt also, Preis hat einen so unfassbaren Einfluss auf dein Betriebsergebnis. Das ist, also wirklich, es lohnt sich wirklich massiv über Preise nachzudenken. Und deswegen, ich finde, das ist einfach das wichtigste Marketinginstrument, das wir haben. Und wenn du dann Professor für Marketing bist, dann interessierst du dich für Preise.
Aber das ist ein Element, das was richtig wichtig ist. Da möchte ich gleich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Aber es gibt so viele Stellschrauben, die wir in der Hand haben in der Gastronomie. Da ist jetzt Preisgestaltung. Und wenn es nur 1,50 € ist oder 2,50 €, die wir den Preis optimieren können, das macht ja nach hinten raus eine ganze große Menge aus, weil wir haben im besten Fall auch einen großen Durchlauf haben an Gästen. Und wenn wir das ein paar hundert Mal pro Tag machen, mit ein paar hundert Gerichten diese Preise optimieren, dann bleibt richtig was hängen. Und dann gehen wir mal davon aus, wir haben mein Kernthema Digitalisierung. Wir haben dann dadurch noch Kosten gespart, sind effizienter geworden durch Digitalisierung. Dann haben wir vielleicht noch einen Kunde von mir, der hat beim Thema Food Waste richtig gespart. Der hat nämlich mit einer Food Waste Cam hat der analysiert, ich möchte jetzt gar nicht zu weit ausholen, aber der hat analysiert, dass er zu viel Pommes rausgibt, hat am Ende des Tages 20 Gramm pro Portion Pommes reduziert und hat pro Tag aber knapp 200, 300 Portionen Pommes rausgeschossen. Hört sich im Moment 20 Gramm nicht so viel an, aber wenn ich die ganzen Dinge, die ganzen Bausteine miteinander nehme, dann geht es mir am Ende des Tages doch wieder gut und es könnten die Malediven werden.
Völlig richtig, ja. Also deswegen, das mit den Kosten und den Preisen, das eine tun und das andere nicht lassen. Über beides nachdenken. Aber natürlich kannst du nicht beliebig jetzt die Anzahl, die Grammatur der Pommes verändern, ohne dass auch das optische Bild des Tellers sich verändert. Also da muss man ja auch mal ein bisschen vorsichtig sein, ne? Das ist, kannst du natürlich sagen, im Durchschnitt schmeißt jeder 20 Gramm weg. Aber wenn ein Drittel auf ist und ein Drittel es lässt sehr, sehr viel über, kann es auch dafür sprechen, dass ein Drittel deiner Gäste die Pommes nicht haben will. Und dann würde ich mir eher überlegen, wenn die Leute, also eine zweite Überlegung bei den Pommes, wenn wir dabei bleiben wollen, wäre für mich immer, was ist eigentlich die Zahlungsbereitschaft für Pommes? Und wenn ich eben sage, der eine würde vielleicht für eine Beilage Pommes 2,50 zahlen, der nächste 3,50 und dann gibt es noch welche, die würden 5,50 bezahlen, dann muss ich mir einfach drei verschiedene Beilagen überlegen. Okay, die Standard-Pommes kosten dann 2,50, dann mache ich noch, Süßkartoffel-Pommes für 3,50 und dann habe ich noch irgendwelche Trüffel-Pommes oder so etwas für 5,50. Gib denen das zur Auswahl und sage, ey, wenn es geil werden soll, musst du die für 5,50 nehmen. Das ist einfach so. Also die Entwicklungsfähigkeit von Gerichten, indem wir sie anders in den Verzehranlass einbetten, sieht man an den ganzen Poutines, die auf dem Markt sind. Ja, Pommes war traditionell eigentlich eine geringpreisige Beilage. Und was haben die Leute wie von Frittenwerk gemacht? Die haben diese Beilage in die Mitte gerückt, zum Star auf dem Teller gemacht, dann da irgendwelche Toppings drauf gemacht und also fantastische Preise für im Kern doch Pommes erzielt. Also über 10 Euro ist ja im Moment kein Problem mehr für eine Portion Pommes zu kriegen. Hättest mir das vor 5 Jahren gesagt, hätte ich gesagt, okay, du hast irgendwie ein Problem. Aber es kommt auf das Design an, auf die Art und Weise, wie du es verkaufst und welche Rolle eigentlich das Gericht spielt im Tag des Menschen, der es kauft, um die Zahlungsbereitschaft evaluieren zu können.
Also ich habe das ein oder andere Mal bei Frittenwerk schon meine Pommes mit Gyros oder sowas. Ich weiß es gar nicht mehr, was ich genau gegessen habe, aber es war lecker und ich habe auch ohne zu zucken irgendwie 10, 12 Euro dagelassen.
Genau.
Und es war gut am Ende. Also ich habe gegessen, ich bin gegangen und ich war glücklich. Also war absolut in Ordnung.
Ja, aber vom Designkonzept her sind das Pommes mit Gyros, nicht Gyros mit Pommes. Ja, was ein bisschen was über die Grammatur aussagt. Das heißt also, satt machen bei den Proteinkonzepten machen dich die Kohlenhydrate der Pommes. Also es ist nicht mehr, dass das Fleisch der Star auf dem Teller ist, sondern es sind die Pommes. Und das ist eben die Frage, wie augmentierst du eigentlich die Produkte? Das heißt also, wie weist du ihnen eine Rolle zu und gibst ihnen Mehrwerte? Und deswegen bin ich ein großer Freund davon, wirklich zu sagen, du hast eine Upselling-Potenzial am Tisch, um rauszufinden, welche Zahlungsbereitschaft hast du eigentlich dort. Ja, und wenn ich dann sage, okay, ich verkaufe dir jetzt, ich weiß es nicht, ein Entrecot oder so etwas, ja, ein Stück Entrecot, das. Und dann eben darüber zu gehen, erstens, wie soll denn die Grammatur sein? Und dann über die Beilagen zu gehen und dann eben zu gucken, was macht das aus? Wenn man in Berlin in einem Restaurant gewesen ist, hat unheimlich viel Spaß gemacht. Da saß mir zu zweit da und da kommt die Servicekraft an den Tisch und sagt, wollen wir in diesem wunderbaren Abend haben wir 2 Gläser Champagner starten? Und das ist eben, natürlich weiß die, dass wir eine hohe Zahlungsbereitschaft haben, wenn wir in den Laden kommen. Und zack, hat sie schon mal 55 Euro auf der Uhr für 2 Gläser Champagner. Und das ist eben, sowas bewundere ich bei Gastronomen, wenn sie eben verstehen, pass auf, wenn jemand um 19.30 Uhr zum Abendessen in Berlin kommt, vielleicht ein bisschen sich herausgeputzt hat. Und dann sage ich, okay, dann ist der auch gut für so und so viel. Und jetzt muss ich nur noch eine gute Idee haben, um das auszuakquirieren. Und dieser Spruch, also das finde ich einer der besten Verkaufssprüche, die ich seit langem gehört habe. Große Bewunderung für diese Servicekraft.
Und wenn ich dann solche Leute auch da habe, dann ist sowas auch möglich. Also dann ist dann am Ende des Tages nicht nur die passiven Dinge wie die Speisekarte, die dann darauf aufmerksam machen, sondern dann proaktiv durch den Mitarbeiter, der dann das so einleitet. Und dann gehe ich auch mit einer ganz anderen Stimmung in den Abend, weil sie mich dann nochmal oder er mich dann nochmal ganz anders abgeholt hat. Und ich werde einen Teufel tun und zu diesen beiden Champagner Nein sagen.
Genau, erstens kannst du natürlich dann nicht mehr Nein sagen. Aber wir müssen aufpassen, das ist kein Phänomen für hochpreisige Produkte. Ja, das heißt also, die Sache ist doch die, wenn wir ein durchschnittliches 0815 Produkt haben, für das du keine große Aufmerksamkeit hast, dann musst du dich nicht wundern, wenn du einen Preis hast, der keine große Aufmerksamkeit verträgt. Wenn du allerdings ein Produkt aufwerten kannst und den Gast sagst, diese Entscheidung, die du gerade triffst, ist wichtig, dann kriegst du auch eine höhere Zahlungsbereitschaft. Ich mache das immer ganz gerne an Kaffeefest. Ich habe verbundlich 30 Jahre Marketing in Kiel studiert und mein Professor hat damals gesagt, egal was Sie mit Ihrem Leben machen, bleiben Sie aus Kaffee raus. Kaffee ist ein Drecksgeschäft, meinte er. Weil im Kaffee ist keine Marge drinne, das ist alles, da werden die Kaffeekonzerne pressen mittelamerikanische Bauern aus, das ist alles zu wenig. Und damals gab es noch Jakobs Krönung in so ziegelsteinartigen Verpackungen. Und dann gab es das immer irgendwelchen Angeboten und unsere Eltern, also ich habe noch 2 Brüder, haben uns dann immer losgeschickt zum Rübermarkt gegenüber, haushaltsübliche Mengen, von diesem Jakobskrönung im Angebot zu kaufen, irgendwie 5 Mark der Ziegelstein oder so etwas. Es war alles total auf den Preis, weil es gab keine Unterschiede. So, und dann haben die Marketing-Experten festgestellt, dass es eine Preiselastizität für Kaffee gibt, die lag irgendwie bei -4, -5, -6. Das heißt also, wenn du deinen Preis um 1% angehoben hast, hast du 5% Marktanteil verloren. Das heißt also, bei 10% Preisanhebung hast du 50% verloren. Das ist ein Halsabschneidermarkt. So, und dann muss es irgendwelche Typen gegeben haben, die haben ein neues Kaffeekonzept gebastelt oder so etwas, die haben das entweder nicht gewusst oder haben gesagt, okay, bei 10% bist du tot, also nehmen wir mal 200. Ja, und das sind die Typen, die damals Nespresso entwickelt haben. Und die haben einfach im Markt natürlich gewusst, dass jemand, der vorher 5, 6 Mark gezahlt hat für so einen Ziegelstein von Jakobskrönung, der geht ja nicht hin und bezahlt jetzt plötzlich, also Nespresso, das sind ja die Entwickler davon, der bezahlt ja nicht plötzlich, heute sind das glaube ich 70 Euro pro Kilo oder so etwas, die man für Nespresso bezahlt. Und das geht ja nicht einfach so. Was sie gemacht haben, ist, erstmal haben sie den Deutschen erklärt, dass es 2 grundlegende Sorten Kaffee gibt, Arabica und Robusta. Haben wir uns irgendwie erklärt, dass Arabica besser ist. Das heißt, es ist nicht mehr egal, welchen Kaffee du trinkst. Es ist nicht mehr egal, wie du ihn zubereitest, sondern du musst ihn mit einem Vollautomaten machen, mit einem durch die Kapsel blasen. Die Kapsel ist Aluminium. Das ist alles wichtig plötzlich. Ja? Und dann muss da auch ein Schaum drauf sein. Schaum klingt doof, deswegen nennen sie es Crema. Und all diese Sachen. Ja, wir werden Kaffee-Experten. Und wenn wir Experten sind, dann sind wir auch bereit, dafür mehr Geld zu bezahlen. Das funktioniert bei Fleisch, das funktioniert bei Gemüse, wenn wir regionales Gemüse haben. Ja, erklärt den Leuten, warum es wichtig ist, zu wissen, welches Gemüse es ist. Es ist nicht egal, welches Gemüse du isst. Es ist wichtig, dass du weißt, dass es regionales ist. Und wenn wir uns dem ganzen Biermarkt zuwenden, dann sehen wir einfach, dieser Hype gerade um die ganzen alten Pale Ales und IPAs und die ganzen Craft-Biere. Das ist doch im Kern einfach nur eine Augmentierung von Bier, dem geneigten Biertrinker darauf hinzuweisen, es ist nicht egal, welches Bier du trinkst, sondern es spielt eine Rolle. Und plötzlich verdoppeln sich die Preise für Bier. Ja, also ein ordentliches IPA kriegst du nicht unter 100% Aufschlag.
Können wir das auch im kleinen Stil machen? Also das sind ja jetzt so Sachen, das ist ein Phänomen, das hat sich dann deutschlandweit und noch weiter ausgebreitet. Das haben die großen Marketingfirmen, die an den Brauereien oder Kaffee-Röstereien hingen, dann ausgearbeitet. Können wir das auch im kleinen Stil für unser Restaurant machen, dass die dann kommen und sagen, hey, ich habe deine Pommes verstanden. Ich habe verstanden, dass da was Besonderes mit ist.
Das ist die Kommunikation. Wenn du einfach nur Pommes raufschreibst, ja, du kannst ja sagen, okay, das sind die normalen Pommes. Und dann brauchst du weitere. Mit denen ist etwas anders. Ich habe meinen Hoteldirektor aus Mecklenburg-Vorpommern getroffen. Der ist so in der Nähe der Ostsee, hatte der sein Hotel. Und ich habe ihn gefragt, wie er eigentlich jetzt sein F&B-Bereich positioniert. Und da sagt er doch ganz frech über Kartoffeln. Ja, Fleisch hat er überlegt, aber war ihm zu teuer. Und deswegen geht er über Kartoffeln. Das heißt, der Service geht am Tisch und sagt, okay, du möchtest gerne dein Rumpsteak oder was auch immer möchtest du gerne haben. Und fragt, welche Kartoffeln möchten Sie dazu? Wir haben die roten, die gelben, die blauen, diese und jene welche, die kommen hier aus der Umgebung und die machen wir da. Das heißt, die lenken die Aufmerksamkeit auf, halte ich fest, Kartoffeln. Wir reden von einem Pfennigartikel. Ja? Und plötzlich ist es wichtig, sich zu entscheiden, welche Kartoffel wähle ich. Wähle ich also irgendwelche alten Sorten, wähle ich die blauen, die dies, das. Erklär denen kurz, wie sieht die durchgeschnitten aus, warum ist es wichtig. Und dann geht er durch sein Restaurant, dieser Hoteldirektor, und sagt, Mensch, Sie haben ja, warum haben Sie sich denn für die Blauen entschieden? Das ist ja lustig, weil die sind an dem Bauernhof 2 Dörfer weiter, 3. Bauernhof auf der linken Seite. Wissen Sie was, die nehmen sich gleich mal Fahrräder und fahren los und gucken sich diesen Bauernhof an. Was machen die? Die schwingen sich aufs Rad, fahren rüber und kommen abends glückbeseelt zurück und sagen, den gibt's ja wirklich, diesen Hof. Wir reden immer noch von Kartoffeln. Ja, und dann kannst du eben 0815 Kartoffeln haben oder du hast Kartoffeln, bei denen du ein bisschen Liebe reinsteckst ins Konzept. Und das kannst du mit Gemüse machen, das kannst du mit Fleisch machen, ist natürlich dann aufwendiger, da kannst du eigentlich mit allem machen. Immer da, wo du mehr Geld haben möchtest, weil du merkst, der würde auch mehr bezahlen. Ist ja, auch wenn jetzt jeder eine höhere Zahlungsbereitschaft hat, gibt er dir ja nicht notwendigerweise das Geld. Du musst ihm ja eine Begründung liefern dafür. Und die Begründung ist, es spielt eine Rolle, welches Produkt du wählst. Es ist nicht egal.
Wie komme ich denn an diese 2,50 Euro? Dass ich checke, dieser Gast, der zahlt nicht nur die 22,50 Euro, wie im Intro vorhin das Beispiel, sondern der zahlt 25. Wie kriege ich die 2,50 Euro raus?
Du guckst dir erstmal an, wenn du eine Speisekarte hast mit einer gewissen Streuung drinnen. Ja, das heißt also, deine Hauptgerichte beispielsweise fangen bei 22 oder fangen bei 17 Euro an oder so etwas und gehen, sagen wir mal, bis 35, 39. Wenn sich dann einer im 30er-Bereich bewegt, ja, dann kann ich das eben als Service austesten und ihm Optionen bieten, sondern so eine Upselling-Option bieten, dass ich eben sage, okay, zum Fleisch können wir das und das machen. Wir können dann noch, was weiß ich, also Gambas sind eine super Sache, ja. Pass auf, Sie haben jetzt ein Steak bestellt, wollen Sie daraus Surf and Turf machen, dann würden wir noch zwei Gambas dazu nehmen. Die haben natürlich ihren Preis. Oder du nimmst Trüffel oder irgendetwas. Auf jeden Fall bei der Entwicklung der Karte gleich die Gerichte in unterschiedlichen Optionen denken, die der Service dann eben nennt. Und sagt, pass auf, lieber Markus, du hast dich hier entschieden für das, das, das. Und jetzt teste ich als Service einfach mal, ob da nicht vielleicht mehr drin ist. Und dann biete ich dir eine Option an, die eben extra Geld kostet. Und in der Regel, wenn es dir egal ist, ja, ob das jetzt 3 Euro mehr oder weniger kostet, das sind ja die normalen Gäste. Ja, es kommt ja keiner rein bei dir in den Laden und sagt, pass auf, bei 19,50 ist aber Schluss. Ja, sondern da ist ja immer ein gewisser Spielraum. Und dann haben wir Zielgruppen, bei denen ist es schwieriger, das auszuakquirieren. Und ihr werdet sehen, wir haben eine ganze Reihe von Menschen, die das total akzeptieren. Wenn du in ein italienisches Restaurant reingehst, was die super machen, ist, dass die extra Karten auf ihre Tafeln schreiben. Und auf den Tafeln hast du in der Regel besser und höher kalkulierte und meistens auch teurere Gerichte als in der Karte. Und was macht die Servicekraft dann? Ja, legt die Speisekarte hin und sagt, stopp, erstmal auf meine Tafel gucken. Das heißt also, ich möchte dich, Markus, lieber erstmal verführen. Und wenn mir das nicht gelingt, dann darfst du gerne in die Karte gucken. Aber ich will eigentlich, dass du gar nicht erst in die Karte guckst, sondern ich halte dir das hin und sage, pass auf, wir haben herrlichen Lude Meer da. Wir haben herrliche Doraden da. Wir haben die Tagliatelle mit Filetspitzen und, und. Und erst wenn mir das nicht gelingt, dann merke ich, vielleicht ist der Markus heute Abend doch nicht gut für 45 Euro. Und dann muss er in Gottes Namen eben in die Karte gucken. Aber immer erstmal versuchen zu verführen. Und wenn das scheitert, nicht böse sein, dann hat der Gast einfach keine ausreichende Zahlungsbereitschaft, ist nicht die Zielgruppe für diese Gerichte. Alles fair, alles gut.
Gibt es denn einen Unterschied bei der Preisgestaltung, wenn ich jetzt an Full Service abends denke und dem Quick Service gegen Mittag, wo ich schnell mal was essen möchte?
Im Kern nicht, nein. Ja, die Niveaus sind unterschiedlich. Generell bezahlen wir für ein Mittagessen weniger als für ein Abendessen. Der Verzehranlass ist einfach unterschiedlich wertig. Aber im Kern wirst du immer Mittagszielgruppen haben, die sind nur bereit, eine Stulle zu essen oder so etwas. Ja, das heißt, diese typischen, Franken nennen wir die LKWs, Leberkäse wecken oder so etwas. Das heißt, denen ist es 2,50, das ist okay, das ist Mittagessen. Dann hast du diese typischen Mittagstische, ja, irgendwie 7, 8, 9, 10 Euro. Aber du hast auch Leute, die gehen eben, ich war jetzt gerade in Frankfurt in einem Hotel, für den hat ein Mittagstisch 45 Euro gekostet. Offensichtlich, Frankfurter Innenstadt geht das. Du hast die Klientel, du hast die Zielgruppen. Ich möchte nicht wissen, was die abends ausgeben. Aber auch da hast du eine Bandbreite. Anderes Niveau, selbes Phänomen.
Ich möchte gerne ein Gedankenspiel einmal mit dir durchgehen. Und zwar, ich beschäftige mich gerade sehr viel mit der Zukunft, nicht nur was kommt digital oder KI-technisch in der Zukunft auf uns zu, sondern auch wie entwickelt sich alles so ein bisschen weiter. Und jetzt ist ja aktuell so, dass die Wirtschaftsprognosen nicht so optimal sind, dass zum Beispiel die Automobilbranche auch nicht so gut aussieht. Die Chinesen, die bauen ihre Autos selber, wir exportieren nichts mehr. Und an dieser Automobilbranche, da hängen ja direkt und indirekt ungefähr 3 Millionen Jobs. Das sind dann 3 Millionen Menschen mit Familien, die dann halt auch bei uns essen gehen, die dann weniger Geld in der Tasche haben. Das muss man ja ganz ehrlich so sagen, darf man seine Augen nicht vor verschließen. Und wenn die weniger Geld im Portemonnaie haben, wenn das alles wirklich so eintritt, dann kommen die unter Umständen auch seltener zu uns in die Gastronomie. Wie kriegen wir das kombiniert? Ich möchte jetzt hier nicht schwarz malen, aber man muss halt wirklich die Augen öffnen für sowas und darüber nachdenken, wie sich das entwickelt in Zukunft. Wie können wir das in Einklang bringen? Einmal diese Preisgestaltung, Preissensibilität und dann am Ende des Tages vielleicht die schlechtere Wirtschaftlichkeit und weniger Geld im Portemonnaie. Hast du da Ideen?
Also das ist wieder eine Frage des Niveaus einfach, ne? Das heißt, also es kann sein, dass in guten Zeiten, und es ist tatsächlich eher, was du gerade beschreibst, ist eher eine Frage der Stimmung als der realen Wirtschaft. Ja, wir Deutschen neigen dazu, einfach, wenn solche Meldungen kommen, sehr schnell pessimistisch zu werden und unseren Konsum zurückzuschrauben. Aber das bedeutet, dass wir beispielsweise für ein Essen bereit sind, weniger auszugeben. Und dann geht das ganze Sentiment auf ein anderes Niveau, aber das Phänomen bleibt gleich. Ja, das heißt also, wir haben immer noch die Heterogenität der Zahlungsbereitschaften. Ich brauche sicherlich mehr Preiseinstiegsgerichte, aber du wirst immer noch Leute haben, denen es einfach im engeren Sinne vollkommen egal ist. Und um das mal in ein richtiges Licht zu rücken, ja, was du gerade skizziert hast mit den 3 Millionen, würde bedeuten, dass die gesamte deutsche Automobilindustrie den Bach runtergeht. Ja, das heißt also, im Moment sehen wir doch in der Automobilindustrie eher eine Verlangsamung des Wachstums. Und ja, sie bauen das eine oder andere Werk ab, aber wir haben in Deutschland über 40 Millionen Arbeitnehmer. Das heißt also, wir müssen auch die Kirche da im Dorf lassen. Ja, wir haben immer noch grassierenden Fachkräftemangel. Und wenn es eine Zeit gab, in der es wenig dramatisch ist, arbeitslos zu werden, ich will nicht zynisch klingen, aber dann ist es heute. Ja, das ist, also es werden ja immer noch händeringend Leute gesucht. Ich habe gerade letztens ein Interview gesehen bei einer, die verliert jetzt bei ThyssenKrupp ihren Arbeitsplatz als IT-Expertin. Und das kann ich nicht nachvollziehen, warum man dann in die Kamera sagt, es sei ein schrecklicher Tag, weil sie ihren Job verliert als IT-Expertin, als ob das wirklich, als ob sie vergleichbar wäre mit einem Bergmann aus dem Ruhrgebiet. Ja, also die Steinkohle ist vorbei. IT, habe ich gehört, entwickelt sich weiter.
Sieht ganz gut aus.
Also von daher, ich würde da nicht zu schwarz sehen, aber generell, man muss einfach mit den Zahlungsbereitschaften oder mit den Zahlungsbereitschaften im Markt musst du arbeiten. Du brauchst die richtigen Techniken, um deine Gäste auszuakquirieren, und dann wirst du unabhängig von der Wirtschaftslage erfolgreich sein mit dem, was du tust. Komm rein, guck dir die Leute an in deinem Laden, was sind die bereit zu zahlen, überlege, wie du sie verführen kannst und wie kannst du vor allen Dingen auch den Abend, die Zeit, die sie bei dir verbringen, wie kannst du es wert machen? Und dann wirst du auch erfolgreich sein mit diesen Techniken. Also es geht darum, Preise sind kein Zahlenspiel. Preise sind immer ein empathisches Menschenspiel. Ich gucke mal rein und ich muss den Markus sehen und muss sagen, Mensch Markus, warum bist du wohl hier? Ja, übernachtest du irgendwo im Hotel in der Nähe, hast morgen irgendwo einen Kongress, wo du eine Speech hältst und willst einfach nur kurz die Seele baumeln lassen, was essen und dich dann ins Hotel verkrümeln? Dann wirst du wahrscheinlich nicht so viel bereit sein zu zahlen. Oder du hast gerade einen sensationellen Vortrag gehabt, hast sensationelle Menschen kennengelernt und willst einen guten Tag auspendeln lassen. Dann würde ich dir mehr Geld zutrauen. Also wenn du so einen inneren Durchmarsch feiern willst. Und wenn du vielleicht mit guten Freunden unterwegs bist oder mit deiner Familie, dann denke ich, alles klar, das ist ein richtig guter Abend für Markus. Und der wird den entsprechend bewerten. Und jetzt muss ich ihm die Möglichkeit geben, den Verzehranlass eben entsprechend Ausdruck zu verleihen. Sag doch deinem Service, dass sie ihren Gästen etwas Gutes tun wollen. Und Markus, wenn du bei mir reinkommst, dann gehe ich doch erstmal davon aus, dass du kommst, um dich zu belohnen. Ja, und deswegen sage ich dir, heute auf der Karte haben wir dies. Ich gehe erstmal davon aus, dass du irgendwas zu feiern hast. Ich möchte, dass du es dir richtig gut gehen lässt bei mir. Hat dann auch seinen Preis, aber das ist was anderes. Ich möchte erstmal, dass du einen richtig guten Abend bei mir hast. Und wenn ich dir dann sage, pass auf, wir haben hier das auf der Karte und das kostet eben 42 Euro. Und du als Gast merkst dann, nee, ist nicht der Abend dafür. Dann habe ich dir zumindest das Angebot und dann entscheidest du dich irgendwie für irgendwas, einen 20-Euro Fitnessteller oder so. Das ist ja alles fair. Ja? Aber ich als Service gehe erstmal davon aus, Menschen, die zu mir kommen, kommen zu mir, um es sich richtig gut gehen zu lassen. Um einen tollen Abend zu haben.
Was denkst du denn, wohin die Preisreise in der Gastronomie in Zukunft noch so geht? Glaubst du, dass wir weiterhin Preise erhöhen werden und so in dem Ausmaß, wie es jetzt so die letzten 12, 18 Monate passiert ist? Oder ja?
Nein, es wird noch mehr. Also ich glaube, dass die größten Preissteigerungen im Moment hinter uns liegen. Das zeigen ja auch die Inflationsraten, die wir von der EZB kriegen. Aber die Preise gehen ja nicht zurück. Ja? Wenn jetzt die Inflationsraten zurückgehen, Anfang des Jahres werden sie aus technischen Gründen nochmal ansteigen. Aber die Inflationsraten gehen ja nicht zurück. Wir bleiben auf diesem Preisniveau. Wir werden auch noch weitere Zweitrundeneffekte im Lohnbereich sehen. Das heißt, wir werden weiter moderat anheben müssen. Und Preiserhöhungen sind ja immer ein ganz, ganz sensibles Thema. Ja, viele haben dann Angst, dass sie Gäste verlieren. Und wir verlieren ja auch Gäste. Da machen wir uns doch nichts vor. Es fallen einfach ganz normal Leute raus, die eine zu geringe Zahlungsbereitschaft haben für das, was wir im Moment aufrufen. Und das ist, ehrlich gesagt, einfach Teil des Spiels. Ja, das heißt also, wir verlangen, ne, unsere Preise brauchen Zahlungsbereitschaften. Wenn da welche rausfallen, müssen wir gucken, dass wir neue Gäste kriegen. Dass wir uns eben neu auf neue Zielgruppen fokussieren. Und ich rate immer dazu, zwei Dinge zu unterscheiden. Das erste ist, ich bin nicht mehr bereit, für ein bestimmtes Essen so und so viel zu zahlen. Das heißt, dann reicht meine Zahlungsbereitschaft nicht aus und dann komme ich nicht mehr. Eine zweite Sache ist die, ich bin seit Jahren in einem Restaurant, esse immer mehr oder weniger dasselbe und zahle immer so, was sagen wir mal, 25 Euro für einen Teller. Und dann kostet plötzlich derselbe Teller nicht mehr 25, sondern 30 Euro. Und dann kriege ich irgendwie ein Störgefühl. Dann denke ich, das sind ja 5 Euro mehr. Ist ja, ne? Und ich mache das immer ganz gerne fest an so an den Werbesprüchen der Elektrodiscounter. Da gibt's einen, der heißt Geiz ist geil. Und immer wenn ich über Preise mit Studenten rede, sagen sie, oh doch, das geht alles nicht, was sie da erzählen, weil die Deutschen sind einfach geizig. Die finden Geiz geil. Und ich sage dann immer ganz gerne, Leute, wenn ihr wirklich glaubt, Geiz ist geil, ja, dann geht doch abends mal in die Kneipe und trefft irgendwie einen Menschen, mit dem ihr den Abend verbringen wollt, vielleicht auch mehr als den Abend, ja, stellt euch an der Bar neben den und sagt meinetwegen jetzt in meinem Fall einer wunderschönen jungen Frau, ja, du, ich bin so mega geizig, möchtest du den Abend mit mir verbringen? Und wenn du glaubst, dass das klappt, ja, dann mach das. Ich glaube, das klappt nicht. Ich glaube, du gehst alleine nach Hause. Also Geiz ist nicht geil. Der andere Spruch, ja, der ist richtig. Und zwar, ich bin doch nicht blöd. Wenn du in derselben Kneipe an der Bar stehst und sagst der jungen Dame einfach, ich bin clever, wollen wir den Abend miteinander verbringen? Dann, glaube ich, sind die Chancen besser, dass du einen guten Abend verbringst. Und das ist eben das, was wir in der Gastro haben. Ja, wenn derselbe Teller, der vorher 25 gekostet hat, plötzlich 30 kostet, dann denkst du doch, ey, soll der mich verarschen? Denkt er, ich bin doof? Es geht gar nicht um Zahlungsbereitschaften. Ich fühle mich irgendwie veralbert. Und deswegen mein großer Ratschlag, lass das gar nicht erst passieren, arbeitet auf beiden Seiten der Karte. Verändert das Gericht und den Preis. Das, was die Automobilindustrie immer macht. Ja, das heißt also, wenn ein neuer Golf rauskommt, der ist doch mit dem Vormodell gar nicht mehr zu vergleichen. Ja, der sieht so ähnlich aus, hat aber ganz neue Features und einen neuen Preis, by the way. Ja, und wenn ich eben, deswegen finde ich immer so blöd, dass ich auf diese, bei uns, was kostet bei uns Schnitzel, Pommes, Schniposa, Schnitzel, Pommes, Salat? Was kostet das eigentlich bei uns? Und geht da raus, ja, wenn ihr Gerichte habt, die total im Feuer stehen, ja, dann bietet sie doch nicht an. Deutschland ist doch nicht unterversorgt bei Schnitzel, Pommes, Salat. Also guckt euch an, was könnt ihr daran ändern, wenn ihr irgendwie eine Roulade habt mit Knödeln oder so etwas auf dem Landgasthof und ihr braucht mehr Geld dafür, verändert das Gericht. Ja, designt das um, und sagt, das kannst du eigentlich mit dem 25-Euro-Teller gar nicht mehr vergleichen. Das ist was anderes jetzt. Dann fühlst du dich zumindest nicht mehr doof. Dann reduzierst du es wieder auf dieses, ist es mir das wert? Möchte ich das? Aber das ist, arbeitet auf beiden Seiten. Nicht stumpf nur die Zahlen anheben. Das ist nicht klug. Aber wir denken immer noch zu starr. Wir denken auch, also Servicekräfte, die an den Tisch kommen und nur Bestellungen aufnehmen, du bist Digitalisierungsexperte, ja, ich meine, die müssen doch sich bedroht fühlen von irgendeinem so einem Order-Terminal oder Use Your Own Device und gib deine Bestellung selber auf. Wir müssen Servicekräften erklären, dass sie nicht die Alternative sind zum QR-Code, der auf den Tisch klebt, sondern sie sind Verkäufer am Tisch. Sie sind das Verkaufsorgan der Gastronomie und Gastgeber. Ich könnte mir ehrlich gesagt keinen tolleren Job vorstellen als den.
Ja, und du lenkst den Abend als Mitarbeiterin im Service, lenkst du den Abend und machst diesen Abend besonders. Diese Tätigkeiten, Essen an den Tisch bringen und Getränke anbringen, Bestellung aufnehmen, das sind die Sachen, die am Rand stehen, die sein müssen, aber die machen es nicht grundsätzlich besonders, sondern ich kann durch diesen persönlichen Touch, wie du vorhin schon sagtest, darf ich in diesem besonderen Abend mit 2 Glas Champagner versüßen, eröffnen und so weiter. So muss es gehen und dann ist die richtige Stimmung schon mal geboren in diesem Abend und nicht anders. Eine letzte Frage habe ich noch an dich. In Zeiten von ChatGPT, kann uns ChatGPT und Co., können die uns mittlerweile dabei helfen und wie bei der Preisgestaltung?
Wir brauchen sehr viel Kreativität auf der linken Seite. Das heißt also, wie verbaue ich eigentlich bestimmte Signature-Komponenten, die zeigen, dass das Gericht es wert ist? Oder eben, was sind Plus-Varianten? Ich hatte ja schon gesagt, dass ich bei der Entwicklung einer Karte immer dazu rate, in Plusvarianten zu denken. Das heißt, die normale Variante kommt auf die Karte und dann, ne, pimp your meal. Das heißt also, was kann ich eigentlich dazu bestellen? Und für mich ist ChatGPT ein total sinnvoller, absolut genialer Brainstorming-Sparringspartner. Das heißt also, ich schreibe wirklich sehr, sehr ausführliche Prompts, wo ich sage, ich möchte gerne das und dies und das und das. Und dann frage ich nochmal nach, brauchst du noch irgendwelche Informationen? Und dann sage ich, lass uns über Ideen sprechen. Und dann eben tatsächlich einen Diskussionspartner zu haben, mit dem ich Kreativität besprechen kann. Erwartet nicht davon, dass es ohne euch funktioniert. Erwartet nicht, dass ChatGPT oder Perplexity oder wer auch immer euch perfekte Sachen gibt. Gamma gibt euch auch keine perfekten PowerPoint-Präsentationen. Aber es ist ein Ausgangspunkt, bei dem man losdiskutieren kann. Und dann bringt eure eigene Kreativität ein, eure eigene Expertise, auch euer eigenes gastronomisches Konzept. Das müsst ihr übrigens ChatGPT vorher erklären. Ansonsten denkt ihr, ihr seid eine Pommesbude. Und dann nutzt die Kreativität, nutzt ChatGPT als Sparringspartner, nicht als Befehlsgeber.
Ja, Impulse ist das Stichwort. Das ist auch bei mir, bei allem, was ich tue, hole ich mir zwischendurch dann den einen oder anderen Impuls von, bei mir heißt er Claude, mit Claude habe ich auch schon Interviews geführt, also ich komme auf den einen oder anderen Gedanken neu oder mehr oder anders, dadurch, dass ich meine Gedanken in dieses Teil füttere. Und ich glaube, ich würde nach unserem Gespräch, ich hätte ein Restaurant, ich würde jetzt erstmal meine Speisekarte, das PDF-Dokument hochladen und würde sagen, schau mal, kriegen wir da ein bisschen ein Upgrade rein? Können wir das diverser machen? Können wir vielleicht unterschiedliche Optionen bei den Gerichten einführen? So in der Richtung würde ich es wahrscheinlich mal versuchen. Und dann einfach mal gucken, was rauskommt. Das nicht für wahre Münze nehmen, sondern einfach mal gucken, was kommt da raus und was kann ich daraus machen?
Richtig. Und ihr könnt auch, wenn ihr bei dem Großhändler eures Vertrauens einkauft und der hat beispielsweise irgendwie einen Webshop oder so etwas, dann einfach mal abseits des Ordersatzes durch die Angebote durchscrollen und sagen, was hat der eigentlich noch für Produkte, was gibt's für einen geilen Kram? Wo würde das als Plusvariante einfach dazu passen? Ja, dass ich eben bestimmte, lass es irgendwelche abgefahrenen Beeren sein oder sonst irgendetwas. Was kann ich als Plusvariante machen? Ja, was kann ich auch mal neben der Karte einfach über den Service laufen lassen und sagen, okay, zum Fleisch bieten wir heute an ein Topping aus irgendetwas oder dazu oder irgendetwas. Gucken immer so auf der Suche nach 2, 3, 4, 5 Euro sein. Das klappt in der Regel. Das ist nicht das zentrale Problem.
Lieber Thorsten, du bist mein Gast im Küchenherde-Podcast und mein Gast im Küchenherde-Podcast hat immer die Möglichkeit, sich im Anschluss von allen Hörern zu verabschieden und den Podcast halt abzuschließen. Und ich habe noch eine ganz letzte Frage für dich. Ich würde mich aber schon mal von allen Hörern und Hörerinnen verabschieden und bedanke mich bei euch, dass ihr heute mit dabei gewesen seid, dass ihr uns bei dieser hochspannenden Folge, und ich glaube, wenn man davon die Dinge umsetzt, hat man auch einen richtig großen Impact, dann vielleicht noch ein bisschen Digitalisierung dabei und dann geht es uns allen wieder, dann steht unterm Strich einfach wieder mehr. Ich glaube, da konnten wir alle viel von mitnehmen und deswegen bedanke ich mich bei dir, dass du heute mein Gast gewesen bist. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal persönlich wieder treffen. Und eine letzte Frage jetzt noch. Wir haben ja jetzt 30 Minuten über dieses Thema gesprochen und da kamen schon ganz tolle Sachen bei raus. Wenn ich jetzt sage, ich möchte mehr zu dem Thema, ich möchte gerne noch irgendwo mehr dazu lernen. Hast du irgendwelche Anlaufpunkte, Ideen, wo sich Gastronomen, Gastgeber, Gastgeberinnen dran wenden können, um in dieses Thema tiefer einzusteigen?
Ja, also zunächst einmal, mein Team und ich, wir schreiben gerade ein Buch zu dem Thema Gastromanagement. Das wird zu Internorga nächsten Jahres rauskommen. Wir bieten auch regelmäßig Workshops an zum Thema Pricing, Speisekarte und solche Geschichten. Das heißt also, meistens muss man unmittelbar daran arbeiten. Und über den Deutschen Fachverlag bieten wir auch regelmäßig Webinare an zu dem Thema. Einfach sich damit beschäftigen. Ja? Und wenn du mir schon das letzte Wort gibst, dann sei es bitte der Wunsch geäußert, dass Gastronomen sich einfach um die beiden Sachen gleichberechtigt kümmern. Ja, das heißt also gastronomisch-kulinarisches Konzept, Gastgeberkonzept, Speisekonzept, aber auch, dass das Kaufmännische nicht zu kurz kommen. Ja, das ist für euch ein Geschäft, ihr wollt damit Geld verdienen, ihr sollt damit wachsen, ihr sollt damit eure Mitarbeiter anständig bezahlen können. Und deswegen entwickelt neben dieser gastronomisch-kulinarischen Idee auch eine kaufmännische Idee. Und Ich möchte verschließen mit einem Straßenkünstler, den ich mal in Kiel gesehen habe. Der hat eigentlich eine tolle Show geboten. Ne? Wir haben alle herzlich gelacht. Und dann nimmt er seinen Hut und kommt rum und sagt er, now I have to collect some money. Und da hat er so Deutsch-Englisch-Mix gesprochen. Ja? Dann sagt er, now you take out your portemonnaie and you take out an higher man and then you give me your portemonnaie. Ja? Das heißt also, er lässt dir noch einen Fünfer, damit du mit dem Bus nach Hause fahren kannst. Und das ist eben, Gäste haben, wenn sie bei uns in die Gastronomie kommen, Anspruch auf eine tolle Zeit, auf ein tolles Essen, aber sie haben keinen Anspruch, mit dem vollen Portemonnaie nach Hause zu gehen, sondern sie können das auch gerne da lassen. Und das ist eben mit diesem Selbstverständnis da reinzugehen, ich biete eine tolle Leistung, ich biete tolles Essen, ich biete eine tolle Zeit und dafür bezahlst du mich bitte, sodass ich auch toll leben kann. Also lieber Malediven als Malente.
Dankeschön.
Ganz herzlichen Dank, dass ich da sein durfte.